Wie unterscheidet sich Industrie versus E-Commerce? Gibt es da überhaupt einen Unterschied? Wie geht man das ganze Thema Mehrwertkommunikation von Data Cleansing, Data Governance generell an? Und was ist meine, aber auch dem lieben Oliver, seine Einstellung zu dem ganzen Thema, um es wirklich sinnvoll im Unternehmen zu etablieren? Das ist die Folge heute. Vor allem viel Spaß.
Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den Data-Bereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mir gegenüber sitzt der liebe Oliver. Hi Oliver.
Hallo Jonas, grüß dich.
Oliver, bevor wir in die Folge reingehen, erklär doch mal, wer du bist und wo du arbeitest und dann wird's, glaube ich, ganz spannend.
Gerne Jonas, vielen Dank für die Einladung. Vielleicht kurz zu meiner Person. Mein Name ist Oliver Hoffmann. Ich bin 40 Jahre jung, bin seit 2021 bei der Drexlmeier Gruppe im Bereich Master Data Management tätig. Das heißt vom Jobtitel her Senior Inhouse Consultant für Master Data Management und Prozesse oder Master Data Governance auch noch inkludiert. Womit beschäftigen wir uns? Die Drexlmeier-Gruppe ist relativ groß. Wir sind Automobilzulieferer, Tier-1-Automobilzulieferer und sind dort im Premium-Segment unterwegs, was unsere Produkte angeht, dort auch sehr spezialisiert und sehr erfolgreich unterwegs. Gerade was den Bereich Electric Systems angeht, elektrische Komponenten, Interior Systems angeht, aber auch Battery Systems.
Was ein bisschen spannend ist, und ich weiß nicht, wie deine Meinung dazu ist, wenn ich so ein bisschen an die Autoindustrie denke. Ich finde, die Autoindustrie ist immer das Sinnbild für Prozessoptimierung.
Das trifft's richtig gut, ja. Prozessoptimierung natürlich auch in dem Sinne, weil gerade bei der Produktion relativ viel natürlich prozessautomatisiert ist und man sehr stark drauf schaut, dass man natürlich eine hohe Performance hat mit relativ wenig Durchlaufzahlen. Daher ist der Triggerpunkt schon so, eventuell vielleicht ein wenig anders als bei dir in deiner Vergangenheit bei Douglas, der Triggerpunkt produktgesteuert schon sehr Prozesse aufsetzen, Prozesse optimieren, immer weiter optimieren, eigentlich bis ins Maximum. Und da parallel aber den Datenfluss auch zu optimieren, das ist das Spannende, was dabei eigentlich dann zu tragen kommt.
Ja, ich darf ja jetzt im E-Commerce Falke mit unterstützen und ist 3 Tage in der Woche und habe sozusagen nebenher ja auch noch andere Kunden, die ich mit betreue. Muss gestehen, dass mein Herz aufgegangen ist, den ersten 2-3 Tage wieder so tief im E-Commerce zu stehen, weil das natürlich von Natur aus, da können wir gleich kurz drüber sprechen, mehr digitale oder viele digitale Prozesse hat. Gibt natürlich auch Supply Chain oder Logistik, wo nicht zwangsweise immer alles digital ist. Also jetzt nicht auf Falke bezogen, sondern allgemein. Und ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung, um irgendwie Daten zu haben, ne, irgendwie, oder Informationen jedenfalls in der Schnelligkeit zu haben, ist, dass es digital ist. Und ich glaube, da ist weniger rauszuholen im E-Commerce mit einer 1 oder 2% Optimierung in irgendeinem Prozess, wie in der Automobilzulieferung beziehungsweise generell in der Automobilbranche. Das ist jetzt mein Bauchgefühl, was mir irgendwie in den letzten Jahren immer wieder, wenn ich mit Personen in dem Bereich gesprochen habe, ging es um viel um Prozesse.
Aber hast du nicht im After-Sales-Bereich dann relativ viel Potenzial, die Prozesse doch zu analysieren und dementsprechend datentechnisch so aufzusetzen, dass du da Speed rausholen kannst? Also vergleichbar, bevor ich bei Drexlmeier angefangen habe, war ich bei MAN Energy Solutions tätig. Ja. Dort im After-Sales-Bereich und im Technical Sales Support. Ja. Und da war zum Beispiel der Klassiker, dass du gewisse After-Sales-Prozesse wie Angebots- und Auftragsabwicklung brutalst optimieren hast können, wenn du dementsprechend die Prozesse analysiert hast und schaust, wie fließen die Daten. Fließen die Daten richtig? Ist alles vorhanden? Hast du eine gute Basis, dass du eine automatisierte Abwicklung vorantreiben kannst?
Ja, guter Punkt. Ich glaube, da geht's eher, sind ja so spannende Buzzwords wie Marketing Automation oder sowas im Punkt. Also da hast du ja schon das Angebot, also das Produkt, was du per Newsletter, per Push oder sonst irgendwie zuschickst, hast du ja eigentlich schon automatisiert oder hast noch gar keinen Prozess dafür und dadurch kannst du da schon einiges rausholen, hast du recht? Nee, du hast recht, definitiv.
Das geht runter wie Öl, danke.
Ja, es ist, glaube ich, ein guter Punkt. Man kann viel Cross-Selling darüber machen und ich versuche jetzt gerade auch ein bisschen mit YouTube anzufangen, wo ich mich sehr schwer tue. Da habe ich auch über das Thema Retention gesprochen und ich glaube, dass Retention total underrated ist. Also viele kümmern sich mehr um das Thema Neukundenakquise, aber ich glaube, da ist hinten raus noch immens viel zu holen. Ja. So, Oliver, erzähl doch mal ein bisschen was zu euch, was ihr sozusagen da genau macht. Und jetzt haben wir viel über Prozesse gesprochen, haben das Thema, glaube ich, aber gut umrissen. Wie ist es denn bei euch mit den Prozessen und wo erhebt ihr Daten? Wie erhebt ihr die Daten? Was hast du vielleicht auch vorgefunden?
Was ich vorgefunden habe, war eigentlich sehr, sehr spannend, weil wir befinden uns gerade in der digitalen Transformation, eigentlich mittendrin in der Reise. Als ich vor 2021 dazugestoßen bin, waren wir direkt mitten in einem, bei uns, wir nennen das Rollout mit drinnen. Das heißt, wir haben ein Produktionswerk, wo wir auf die neue Datenlandschaft erheben. Das heißt, wir schauen uns die bestehende Datenlandschaft an. Was für Prozesse haben wir? Wie schaut die zukünftige Landschaft aus, prozesstechnisch? Welche Daten müssen wir zwangsweise mitziehen? Wo sortieren wir aus? Was brauchen wir eventuell gar nicht mehr? Oder haben wir vielleicht in einer Art und Weise, wo wir sagen, nee, da können wir gar nichts damit anfangen im neuen System? Das vielleicht auch der klassische Begriff Data Cleansing, also sprich wirklich dieses Aufräumen und schauen, wo brauche ich was, welche Datensätze nehme ich mit, ja, um dann im Endeffekt den Next Step zu wagen und dann zu sagen, okay, und jetzt raus aus dem alten System und ab auf die neue Plattform und dort läuft dann alles sofort. So zumindest die Theorie.
Die Wunschvorstellung.
Ja, genau, ja, natürlich. Also gerade wenn man in einem Bereich unterwegs ist, wo sehr viel, wie wir anfangs gesagt haben, mit Prozessen automatisiert, auch in der Fertigung, du hast ja einen riesen Shopfloor mit Maschinen, wo die eigentlich alle prozessgesteuert sind, von der Materialbewegung, vom Wareneingang bis zum Warenausgang. Das heißt, du hast natürlich auch einen Datenfluss, der kontinuierlich fließen muss. Also eine Unterbrechung da drin heißt im System unter Umständen Stillstand. Und Stillstand wissen wir alle, das bedeutet dann gleich Ausfall und Ausfall bedeutet Geld. Das kriegt man ja immer wieder mal mit. Gerade wenn zum Beispiel bei VW in Wolfsburg, wenn da mal die Bänder stillstehen, dann kann man eigentlich das Geld klingeln hören und das ist natürlich suboptimal dann. Ja,
ja, aber also lass uns mal so in der heutigen Folge mal versuchen, dieses E-Commerce versus Industrie mal aufzumachen. Im E-Commerce ist es natürlich genauso eher spürbar dann, wenn der Online-Shop nicht funktioniert, du die Orders nicht reinbekommst. Nicht zwangsweise dann, wenn du die logistische Themen oder nicht rausbekommst, Supply Chain natürlich, aber das sind nicht sofortige Themen, sondern sind dann eher Themen, die Tage, Wochen, Monate später aufschlagen, weil du natürlich dann vielleicht nichts mehr im Lager hast oder wie auch immer oder du kriegst es vielleicht noch aufgeholt. Aber in der Industrie kannst du ja mal gerne sozusagen deinen Blickwinkel beschreiben. Ich beschreibe den aus dem E-Commerce. Da merkst du es ja eigentlich sofort, oder?
Ja, Supply Chain ist gerade ein super spannendes Thema, da merkt man es eigentlich direkt. Also sprich, wird kein Material angeliefert, kann kein Material verbucht werden und zu den Fertigungsstationen gebracht werden, hat man eine Stockung drinnen im Fertigungsablauf. Man kann es überbrücken mit Puffer, die man sich natürlich irgendwo zulegt, damit man so gewisse Leerläufe kompensieren kann. Wo man es aber ganz stark merkt, ist an der Schnittstelle zwischen dem, was du gesagt hast, zwischen E-Commerce und aber dann auch dem Versand an sich selber. Und da, finde ich, merkt man es immer ganz gravierend. Also wenn da die Daten dann auch hinten raus nicht passen oder fehlerhaft sind, dann bringt dir keine Bestellung was, wenn du die Ware beispielsweise schon fehlerhaft angezeigt nicht auf Lager hast, obwohl sie eigentlich gar nicht mehr physisch vorhanden ist. Oder sie befindet sich vielleicht gerade schon auf dem Transporter und ist nicht richtig gebucht worden. Das sind spannende Themen, die wo eigentlich ineinander greifen. Deswegen E-Commerce würde ich, meiner Meinung nach, würde ich gar nicht so separieren von dem, was passiert in einer Produktion, ja, weil es ziemlich zusammenhängt. Gerade wenn man dann auch über Forecasting schaut, also gerade wie planst du deine Lagerstruktur, welche Bauteile legst du dir aufs Lager, um Puffer abzufangen, was brauchst du gerade, wie ist dein Bedarf, wie vermeide ich Bodensatzbildung im Supply Chain und so weiter. Das sind schon spannende Themen, die wo natürlich dann am Ende ins E-Commerce ganz gravierend mit reinspielen. Oder würdest du das aus deiner Perspektive wirklich so hart trennen und würdest sagen, okay, E-Commerce, das ist so der Bereich hinten raus, wo im Endeffekt der Umsatz generiert wird und Produktion ist so eine eigene Welt für sich?
Nee, also die Wertschöpfung im E-Commerce ist Jetzt rede ich mich um Kopf und Kragen. Aber ist die Storefront. Ja, du hast die in der Storefront hast du sozusagen die Verkaufsfläche. Wenn dein Laden nicht auf ist, verkaufst du nicht. Im E-Commerce ist der 24 Stunden auf. Wenn du aber jetzt 1000 Order Backlogs hast, dann ist es jetzt nicht zwangsweise schlimm, ob an dem Tag die Bestellungen nicht rausgehen, solange sie sozusagen eingefangen wurden und die Kunden bestellen konnten und du sie einen Tag später rausschickst. Und da ist ja auch die Industrie dahinter. Da hast du das Lager, da hast du eine Produktion dahinter, ja. Aber bei euch ist dieses Thema, glaube ich, eher da, dass ihr ja so ineinandergreifende Prozesse habt mit diesem Just-in-Time und Co., wo, wenn ihr das nicht liefert, höchstwahrscheinlich Strafzahlungen habt, die Produktion sozusagen am Band stehen bleibt und damit ja einen Impact habt, weil ihr in der Zeit die Sachen hättet rausschieben können und damit mehr produzieren könnt. Im E-Commerce kannst du noch vermeidlich eher was verkaufen und ein, zwei Tage bestellen. Du hast im E-Commerce nicht große Produkte, die irgendwie länger in der Produktion bringen. Ist jetzt sehr schwarz-weiß, aber ich versuche ja gerade so ein bisschen provokativ die Unterschiede rauszuarbeiten.
Ja, da hast du dann schon recht. Ich glaube, da trifft es den Unterschied auch ganz arg. Gerade wenn es um das Thema Liefern geht, diese Einzellieferung, die man vielleicht bei dir aus dem Bereich E-Commerce kennt und aus der Vergangenheit, durch viele Kunden, die gleiche Ware abnehmen. Bei uns ist es dann eher immer andersrum. Wir haben schon viele Kunden, das definitiv. Aber die Anzahl der Waren, die wir verschiffen, ist natürlich dann immer just in time, just in sequence. Und da ist es natürlich dann schon sehr, sehr ausschlaggebend, dass die Daten alle komplett vorhanden sind. Weil da darf dann kein Stopp erfolgen. Nee. In der Produktion, klar, da kannst du es dann abfangen über gewisse Maßnahmen, wie Pufferzonen, wie ich lege mir was im Backlog noch irgendwo hin, dass ich weiß, ich kann jetzt zum Beispiel einen Leerlauf abfangen und so weiter. Aber hinten raus muss es dann passen. Und zwar, da muss es dann richtig passen, weil sonst hat mir alles im Vorfeld die Mühe nichts gebracht, wenn die LKWs nicht vom Hof fahren am Schluss und die Lieferungen erfolgen, dann hat man ein Thema.
Ja. Und auf der anderen Seite, jetzt kommt natürlich das Spannende, das Thema der Kultur. Im E-Commerce hast du natürlich schon bei Unternehmen, die aus dem stationären Geschäft kommen, ins E-Commerce reinwachsen, hast du eine andere Wertschöpfungskette am Anfang, wie wenn du nur ein rein digitales Unternehmen hast. Und da hast du natürlich die Situation auch, dass du in die Logistik, in die Supply Chain reingehst und danach fragst, wo können wir dir mit Daten helfen? Und ich glaube, dass da noch eher dieses Umdenken im Kopf beziehungsweise der Wandel stattfinden muss im Vergleich zu bei euch könnte, und deswegen auch gerne mal deine Erfahrung, ist eher das Gefühl dafür da, okay, cool, ich werde irgendwie auf Output gemessen. Wenn ich jetzt irgendwie jemanden habe, der mir hilft, über die Daten noch besser steuern zu können, um mein Output zu stabilisieren oder sogar zu erhöhen, dann nehme ich es gerne entgegen. Das heißt, du hast da eher, wirst eher mit offenen Händen empfangen wie im E-Commerce. Auch wie gesagt, Disclaimer wieder schwarz und weiß, aber um zu gewährleisten, dass wir so ein bisschen rausarbeiten, in welche Richtung könnte es gehen.
Ich glaube, teilweise ja. Also was du gerade gesagt hast, ist schon richtig. Die Erfahrung, die wo ich jetzt gemacht habe, gerade wo ich auch 2021 angefangen habe, war, du hast schon ein Unternehmen, das relativ stark geprägt ist aus der Vergangenheit. Also wie waren die Anfänge? Es sind sehr viel mit Engineering-Daten wird gearbeitet. Da ist man ja dann sehr, sehr technisch unterwegs. Da möchte man von dieser digitalen Brille, dieser digitalen Wertschöpfung erstmal soweit Abstand nehmen, Abstand halten, weil es ist was Neues und wir brauchen es eigentlich nicht, weil wir haben unsere eigenen Systeme, tralala. Auch das Mindset, finde ich, ist spannend, wenn du das so ansprichst, denn erstmal auf diese Reise zu gehen und die Akzeptanz zu schaffen, auch vom Top-Management her zu sehen, dass Daten immer wichtiger sind für alles, nicht nur für den Verkauf hinten raus oder für einzelne Bereiche, wie zum Beispiel Supply Chain. Da würde ich zum Beispiel sofort unterschreiben, dass da das Mindset relativ schnell geschaffen werden kann, weil dort der meiste Bedarf herrscht, wenn etwas schief läuft an Transparenz und an Daten, ja.
Ja.
Aber getreu dem Motto, shit in, shit out, Supply Chain funktioniert natürlich auch bloß, wenn sie gut befüttert werden mit anderen Daten. Und da fängt es meiner Meinung nach ganz vorne an. Und das kann es nur ganz vorne anfangen, wenn man natürlich da dementsprechende Basics hat. Also Basics, die hört man bei dir im Podcast ja auch immer wieder, Master Data Governance. Also was muss ich tun, was muss ich im Vorfeld aufbauen, welches Mindset muss ich etablieren, damit sich eine Organisation in einer gewissen Größenordnung auch in diese Richtung bewegt. Und da ist man relativ spannend und das ist bei mir hängen geblieben, als ich mir auch deine Podcasts immer so angehört habe. Es ist eine Journey. Also du startest ja irgendwo und wer so denkt nach zwei Jahren, ja, ich habe es erledigt. Also das war's, ich bin raus. Also wir sind jetzt digital und es läuft. Nee, also ich glaube, da ist man erstmal mittendrin. Wenn man Glück hat, hat man da seine Basis geschaffen. Und dann fangen so die Welten an, sich zu vereinen und man schreit nach Daten und man möchte Daten transparent haben, um daraus Mehrwerte zu generieren fürs Unternehmen. Und ich glaube, wenn das dann etabliert ist, dann hat man eine verdammt gute, solide Basis, um dann eigentlich wertschöpfend auch weiter zu agieren und richtig dann in die richtige Richtung zu gehen von Digitalisierung.
Ja, es ist ein Prozess. Ich darf gerade ein Keynote vorbereiten und überlege gerade, wie ich die Keynote aufbaue. Und warum habe ich jetzt zum Beispiel, spreche viel über alte Arbeitgeber wie Douglas oder auch Funke oder die Zeit davor. Bei Douglas war halt dieses Sinnbild durch die 4,5 Jahre und durch den Wandel habe ich festgestellt, wo die Reise hingehen kann. Ich bin irgendwann ausgestiegen, aber der Zug ist natürlich oder fährt noch weiter, ja. Und der Wandel ist da und es kann auch sein, dass die Sachen, die aufgebaut wurden, sich wieder verändern müssen aufgrund des Business. Warum hole ich jetzt gerade so weit aus? Ich bin davon überzeugt, wenn man sich überlegt, wo steht Data, wo steht digital in den nächsten 5 Jahren, die Prozessorleistung, die Entwicklung von ChatGPT und Co., den Modellen, die sind exponentiell gestiegen. Jetzt sind wir ja gerade noch die jungen Wilden, die der älteren Generation oder der letzten Generation, so 20, 25 Jahre davor, gerade versucht zu erklären, wie sich das Thema gewandelt hat. Und die tun sich schon vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal schwer, verständlicherweise, weil sie es anders gelernt haben, sich dahin zu entwickeln. Mhm. Was ist aber, wenn wir irgendwann an den Punkt kommen und jetzt vor allem an den Punkt kommen, dass sich Themen nicht mehr 20 oder 25 Jahre verändern, sondern nur noch in 10 Jahren Schnitten, in 5 Jahren Schnitten, was passiert dann? Was passiert mit Technologie, die wir im Unternehmen einsetzen? Wie entwickelt die sich? Wie entwickelt sich eine Organisation? Wie agil müssen wir eigentlich uns aufstellen? Agil ist ein blödes Wort, aber wie sehr müssen wir reagieren können? Ja, nochmal ein anderes Beispiel, dann ist mein Monolog fertig. Es gibt ja die Herzvariabilitätsrate, die ich bei Whoop messe, die so ein bisschen sagt, wie gut kann dein Körper sozusagen auf Signale reagieren und wie fit ist er? Er muss fit sein, um darauf zu reagieren. So, Wie fit ist ein Unternehmen? Wie messen wir, dass ein Unternehmen fit ist? Wie können wir die Herzvariabilitätsrate eines Unternehmens messen?
Ganz schwierig, meiner Meinung nach, das zu messen. Agilität, ja, ist spannend. Ich glaube, die Unternehmen oder gerade großen Unternehmen werden auch gezwungen, sich sehr agil zu bewegen, auch auf ihre Größe bezogen in Zukunft. Das wird ein Muss sein. Aber ich glaube, die Agilität kriegt man richtig nur hin, wenn du jetzt zum Beispiel bei einer Journey von der digitalen Transformation auch wirklich schon in Betracht ziehst. Also wie, wenn wir die Journey jetzt beenden in 10 Jahren beispielsweise, nur um eine Zahl in den Raum zu schmeißen, muss ich dann gleich wieder anfangen, die nächste Journey anzutreten, nur um up to date zu sein, oder schaffe ich es, wie ich momentan unterwegs bin, eigentlich schon nachhaltig, würde ich es nennen, unterwegs zu sein, dass ich eine gewisse Stabilität habe und agil nur auf gewisse Bereiche reagieren muss, die sich verändern. Denn den gleichen Zug nochmal zu fahren, um zu sagen, jetzt bewege ich wieder zum Beispiel den kompletten Konzern in eine andere Richtung. Ich glaube, da wird keiner fröhlich. Und wer den Vorschlag macht, dann, ich glaube, der sucht sich dann einen neuen Arbeitgeber, weil da natürlich auch immer Kosten damit verbunden sind. Ja, so eine digitale Reise, die ist mit erhöhtem Aufwand verbunden. Man steckt relativ viel Manpower rein, auch in die Themen. Und von daher sollte man sich schon Gedanken machen, währenddessen nicht zu sagen, ich schiebe jetzt von A nach B und dann ist gut, sondern ist das B auch, was ich dann in 10 Jahren oder 15 Jahren haben würde? Inwieweit, und da schlage ich die Brücke immer gern, ist, vom Ende, also der digitalen Transformation, zu den Basics wie Data Cleansing. Also wie befüttere ich eine digitale Transformation? Und je besser ich schon vorne anfange, desto leichter tue ich mir hinten raus natürlich auch mit so Sachen wie AI, Machine Learning, Industrie 4.0. Digitaler Zwilling ist, glaube ich, so ein Schlagwort, was ganz up-to-date ist in der Industrie, beziehungsweise schon, glaube ich, so gefühlt seinen Höhepunkt erreicht, wo man eigentlich schon Ergebnisse sehen möchte. The Future of Next Planning, dass man einfach sagt, bevor ich überhaupt irgendwo einen Standort hochziehe, habe ich den digital vor mir, komplett, mit Shopfloor, mit Personen, mit Laufwege, mit Transportwege. Und wenn man sich das mal anschaut, also da verarbeitest du auch Datenmassen und bei den geringsten Daten fängt's an und bei dem Big Data, was du hinten raus hast, wo dann fürs E-Commerce unter Umständen wichtig ist, geht's dann weiter. Ja, da muss die Kette passen.
Mhm. Jetzt haben wir im Vorgespräch ja ein bisschen was über Data Cleansing, Data Governance, Data Products gesprochen. Lass uns mal versuchen, das, was wir jetzt vermeintlich auf einer Metaebene besprochen haben, ein bisschen runterzubrechen und zu sagen, warum kamst du auf die Idee, über Data Cleansing zu reden?
Naja, keiner mag drüber reden. Jeder mag dieses Thema nicht, weil es gefühlt das trockenste Thema der Welt ist und jeder da bloß so diesen klassischen Sachbearbeiter irgendwo sitzen sieht, der wo Copy-Paste macht und Daten verarbeitet oder aufbereitet. Ich bin der Meinung, es ist eines der wichtigsten Themen und der fundamentalsten Basen, was ein Unternehmen braucht, um überhaupt mal ansatzweise in Richtung Prozessoptimierung, Digitalisierung und auch Wertschöpfung zu gehen. Wertschöpfung im Sinne von, um das aufzugreifen, was du gerade gesagt hast, Data Products. Also sprich, wirklich zu schauen, wie ist meine Datenlandschaft strukturiert? Wie ist der Input, den ich habe? Um dann nicht zwangsweise zu sagen, ja, das ist jetzt schlecht, sondern erst einmal, um in die Breite zu gehen und zu sagen, ich generiere dadurch einfach nur mal Insights. Insights im Sinne von, setzen sich Spezialisten hin, gucken sich die Auswertungen an und stellen fest, da gibt's ein Thema. Da gibt es ein Thema, der Fachbereich hat announced beispielsweise, wir haben Materialien und mit zunehmender Statistik fehlen die Gewichte im System. Warum? Ja, was ist der Insight da davon? Grundsätzlich werden erstmal relativ viele Daten und Strukturen und Business-Logiken verarbeitet, nur um zu der Erkenntnis zu kommen in dem Data Product. Der Sinnwandel auch von Data Product ist natürlich dann auch, dass wir diesen Aspekt dieses Self-Services auch haben. Also sprich, wir haben die Single Point of Truth, wo der Data Flow direkt auf die Quellsysteme zugreift. Und von da aus kann man sich dann selbst fachbereichsspezifisch natürlich seine Daten dementsprechend hinprojizieren beziehungsweise seine Reportings aufbauen.
Ich finde es gerade gut, sozusagen unterschiedliche Rollen einzunehmen. Meine Erfahrung ist, ein CEO, eine CEO, ein VP oder was auch immer kriegt immer seine Reportings oder sie ihre Reportings. Bei ihnen wird nie ankommen, dass es Probleme mit den Daten gibt.
Spannender Punkt.
Also ist mein Gefühl, ja, weil ob du 2 oder 3 Wochen für den Report brauchst, die Wahrnehmung ist im schlimmsten Fall so, dass, naja, die Mitarbeiter waren langsam, jetzt mal, wie gesagt, wieder provokativ. Wie schafft man das Thema zu sensibilisieren? Also wie schafft man zu sagen, wir haben ein Problem und das ist ja jetzt auch sehr plakativ von deiner Seite, also du bist ja nochmal tiefer drin, aber es fehlen vermeintlich nur, auch wieder provokativ, die Gewichte im System. Aber was für eine Auswirkung hat das, ja? Wo fällt es auf?
Ja. Aber da muss ich sagen, da versuche ich zum Beispiel einen komplett anderen Weg zu gehen. Also ich stelle es gleich im Frontend dar. Und da gibt es dann so einen richtig schönen roten, blutroten Kasten, wo dann das Topic eigentlich schon aufgelistet wird. Was ist der Bauchschmerz beispielsweise von einem Data Product Gewichte? Natürlich in erster Linie, wir haben Materialien beispielsweise im System, die wo keine Gewichte haben. Das ist die Realität. Also da brauche ich nichts schönigen, selbst wenn das jetzt ganz nach oben zum CEO gelangt oder sowas. Das ist erstmal die Aussage. Die Aussage ist richtig, weil sie vom System so wiedergespiegelt wird auf Datenbasis. Dann hatte ich vorhin gesagt, jetzt muss ich natürlich schauen, ist das die ganze Wahrheit oder diese Insights generieren? Also zu schauen, warum ist das so? Ja? Ist das ein Systemthema? Ist das ein Prozessthema? Haben wir vielleicht ein Schulungsverständnis? Oder wenn wir gerade während der digitalen Transformation unterwegs sind, schiebe ich die Daten richtig von links nach rechts? Ja? Wie ist meine Ausgangslage? Wie ist meine Endlage? Wie ist dann der Permanentbetrieb? Nur auf Datenbasisebene jetzt bezogen. Ja? Also wie verändert sich die Datenqualität dort? Muss ich eingreifen in den bestehenden Prozess? Ja oder nein? Und ich glaube, man hat da am meisten Erfolg, auch dass die Awareness vom Top-Management, wenn man einfach mal die Pain-Points aufzeigt, so wie sie sind in der Realität.
Hm. Genau, was der Ist-Zustand, aber welche Schmerzen, also welchen Mehrwert bietet es, das Problem zu lösen? Weil, wie du sagst, es werden ja Leute dran sitzen, wird einiges an Manpower kosten, das zu lösen. Das ist die Frage sozusagen, warum ist es ein Mehrwert, dass man diese Gewichte löst? Kann man das irgendwie beziffern?
Das ist natürlich schwierig. Also von der Erfahrung her, es sind Data-Themen, also von der Logik her ist es immer bewusst, ja, du musst dich drum kümmern, die Daten müssen passen, damit das Endergebnis passt und dass wir keine Probleme haben. Genau zu beziffern aber, glaube ich, was das Problem für Auswirkungen hat, ist in den meisten Fällen, ist das eigentlich schwierig, ja. Ich nehme mal das Beispiel, was wir vorhin jetzt schon angefangen hatten mit dem Thema Gewichte. Also woran kann ich feststellen, dass wenn ich das verbessere, dass ich dann einen Benefit im Unternehmen habe, hinten raus in der Prozesskette. Kann ich eigentlich nur, wenn es schon mal richtig in die Hose gegangen ist, um es provokativ zu sagen. Also sprich, wir müssen Kunden beliefern, just in time, und es hat nicht funktioniert. Dadurch ergeben sich Strafzahlungen, nehmen wir an. Ja, und die sind vielleicht auch nicht gering. Das ist erstmal ein Painpoint. Und zwar ein richtiger. Ja, und ich glaube, wenn man sowas dann aufzeigt, dann weiß man eigentlich, warum so plakative Datensätze zu pflegen sind, weil sie eigentlich ziemlich große Auswirkungen hinten raus haben. Ich glaube, wenn man mit Power BI, und das ist jetzt meine These, beziehungsweise mit Data Products arbeitet und vorher sich richtig Mühe macht und diese Insights generiert, bevor man überhaupt diesen Wechsel macht, erschlägt man relativ viele solcher Fälle und lässt diese Pain Points gar nicht erst aufkommen. Und ich glaube, das macht es dann auch unsexy fürs Top-Management, weil man eigentlich gar nicht sieht, was passiert da. Man sieht im Endeffekt, man hat Aufwand, man arbeitet, man beschäftigt Leute, Datenqualität an sich selber, klar kann man die transparent darstellen, aber muss ich das immer, interessiert mich das auch immer, ja? Oder interessiert mich dann bloß hinterher, oh, jetzt ist was schiefgelaufen, jetzt muss ich die Kuh vom Eis bringen, wie mache ich das, was ist schiefgelaufen, ja? Und diesen Fall, den will ich ja eigentlich schon vermeiden. Und ich glaube, vielleicht da auch mal deine Meinung, wenn ich vorher beim Etablieren von Data Products mit genügend Fachexperten, die, wo es am Ende betrifft, zusammenarbeite, müsste ich in der Lage sein, den Prozess so transparent darzustellen und im Vorfeld schon zu modellieren, dass ich viele Painpoints auslöschen kann.
Ja, aber die Herausforderung ist da, den Spagat zu finden zu, ich stecke zu viele Energie da rein, Prozesse zu tracken versus Mehrwert. Und ich versuche immer zu denken, wäre es mein Unternehmen, und ich glaube, ich würde eher den Fokus darauf legen, nachhaltig zu wachsen, also nicht Umsatz auf Teufel komm raus, aber sozusagen zu einem gewissen Grad, um zu gewährleisten, dass man auch wettbewerbsfähig ist und für die Zukunft bestehen kann. So. Und das tust du ja nicht damit, dass du mehr Prozesse etablierst, aber die relevanten Prozesse etablierst. Und das ist die Frage, wie du jetzt gerade sagst, es ist schwer dann zu beurteilen, bevor überhaupt das Kind im Brunnen gefallen ist, was tut dir wie weh? Wir machen ja gerade immer das plakative Beispiel für Strafzahlung, weil es Geld ist, aber genauso anders wäre es ja, wenn du statt einem LKW 10 losschicken müsstest, also einfach sozusagen Kosten produzierst auf der anderen Seite oder der Gewinn nicht mehr so hoch ist, weil du die Produkte nicht mehr genau zur Nachfrage liefern kannst oder der Absatz. Also es sind ja unterschiedliche Punkte, die man mit einbeziehen muss. Und da muss man, glaube ich, aber auch genauso wie bei allen Datenprojekten oder generell bei Projekten irgendwie auf Basis von Use Case Ertrag versus Aufwand fair priorisieren, wo die Reise hingeht.
Ja, da hast du recht. Ich würde es aber vielleicht teilweise bei den Fällen auch nicht nur auf das Thema Strafzahlungen beispielsweise, also dass es Auswirkungen hat auf Strafzahlungen reduzieren, sondern wir haben da, glaube ich, auch im Bereich Supply Chain, in der Fertigung, also in den Produktionsflächen an sich selber, auch im Materialfluss, gibt es genügend Beispiele, wo man nennen könnte, wo man sagt, es macht einfach Sinn, durch diese Transparenz, die wo man hat, diese Prozesse so im Detail zu analysieren, weil sich vielleicht für einen Use Case ist der Benefit vielleicht nicht groß. Aber da kommt genau das, was in der Industrie ausschlaggebend ist. Wenn ich diesen Prozess aber 2 Millionen Mal wiederhole an einem Tag, dann kommt am Ende doch schon der Benefit raus. Ja.
Definitiv, ja. Ich glaube, es ist eine Art Planspiel, was man durchgehen muss, um zu gewährleisten, dass man den richtigen Weg findet.
Ja, was meinst du, wäre mal eine Frage an dich, du hast ja relativ viel Erfahrung auch in dem Umfeld. Hast du einen Tipp, wie man die Awareness deiner Meinung nach bei einer digitalen Transformation noch verstärken könnte? Und die Awareness im Unternehmen, in den Fachbereichen, außer durch Transparenz schaffen jetzt, sage ich mal, noch stärker implementieren kann?
Ich glaube, es kommt immer drauf an. Ein Beispiel, was meiner Erfahrung auch gut funktionieren kann, ist, es wird ja immer versucht, mit so Hackathons und Co. zu arbeiten. Hackathon ist ja jetzt nicht der, warum geht's, den Leuten zu zeigen, dass sie selber mithelfen können, dieses Thema zu gehen. Also, dass Digitalisierung nicht an ihnen vorbeigeht. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass du mit einfachen Themen schaffst, Sachen zu lösen. wie im E-Commerce, Supply Chain irgendwie zu visualisieren, dass wenn x Pakete am Tag nicht rausgehen, dass halt irgendwie nicht eine Lampe, aber irgendwie eine Sanduhr leer geht, ja, was visualisiert irgendwie, wie viel Geld man auf dem Konto hat oder wie hoch der Deckungsbeitrag ist, um zu zeigen, hey, wenn x nicht rausgeht, dann passiert hier y. Aber das ist jetzt sozusagen die negative Motivation. Eine positive Motivation ist einfach zu sagen, okay, wenn wir x Pakete am Tag schaffen, wenn wir uns überlegen, wie wir die Sachen hiermit optimieren können, also intrinsisch schafft Motivation zu provozieren, dann wird es besser laufen. Also Leute mit in Planspiele zu involvieren und ihnen zu zeigen, dass sie selber mit am Hebel sind und selber sogar bestimmen können, wo der Hebel ist. Weil ganz, ganz viele Projekte, vor allem auch im Data und der Digitalisierung, laufen, glaube ich, nicht, weil die Menschen nicht ordentlich mitgenommen werden. Ja, und weil nicht gefragt wird, wie die Prozesse laufen. Ich glaube, man reagiert zu schnell allergisch auf, haben wir schon immer so gemacht. Ja, definitiv. Mhm. Das soll man auch nicht so machen und man muss umdenken und man muss sich anpassen. Aber man muss einmal, wenn man die Frage stellt, warum habt ihr das so gemacht? Kannst du mir sagen, warum es so ist? Habt ihr mal andere Sachen ausprobiert? Gibt es eine Variante A, B und C, die man schon getestet hat, wenn die nicht funktioniert? Begründe mir, warum die nicht funktioniert hat und dann bist du erst an dem richtigen Schritt und kannst eine Entscheidung treffen.
Wenn du jetzt sagst, du generierst oder du musst den Leuten dementsprechend den Mehrwert darstellen, warum diese Journey notwendig ist, ja, sind wir dann nicht schon wieder auf dem Bereich Analysen, Insights generieren, Benefits darstellen daraus und genaue Prozessanalysen?
Ja, aber Mut zur Lücke. Du kannst ja auch mit Annahmen eine Richtung einschlagen. Also du musst es ja nicht bis ins kleinste Detail analysieren, um ein Ergebnis zu bekommen.
Ja, okay. Dann könnte man ja auch den MVP-Approach fahren. Den 80-20.
Man kann auch den MVP-Approach fahren oder man fährt wirklich sozusagen nicht MVP im Sinne von kann man weiterentwickeln und muss man nicht wegwerfen, sondern man kann auch theoretisch ein Projekt bauen, was nur testet, ob der Mehrwert da ist, komplett abgekapselt von irgendwelchen internen Prozessen, dann schmeißt man das Produkt weg oder das Investment weg und baut es halt dann komplett neu. Mhm. Das kann auch helfen. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, dass an so Prozessen festgehalten wird, ne? Wenn ERP, CRM oder sonst was, so große IT-Projekte eingeführt werden und man nach einem Jahr merkt, oh, das kann gar nicht gut funktionieren, man zieht es einfach trotzdem durch, weil man ja schon x-tausend, hunderttausend, was auch immer investiert hat. Also sozusagen man hat das Gefühl, man kann nicht zurückgehen. Aber an manchen Stellen sollte man sich trotzdem die Frage stellen, dass man zurückgehen kann. Ich habe mal bei ProSieben arbeiten dürfen, da habe ich mit dem Alexander Schubert ein bisschen zusammengearbeitet, beziehungsweise in seinem Team ausgeholfen. Und der hat mir ein richtig tolles Buch empfohlen, ich glaube 10 oder 100 Denkfehler, die du anderen überlassen solltest. Und da sind viele tolle Sachen mit dabei. Ja? Hatte mich jetzt mit meinem Team diese Woche zum Essen getroffen und die haben von einem Ausnahmetalent, russisch, ukrainisch oder sowas, der jetzt 17 ist, unterhalten, der im Gaming wohl krass abgehen soll. Cool. Mhm. Der hat wohl mit 4 oder mit 5 angefangen, keine Schule gemacht, hat sich nur mit diesem Thema beschäftigt. Hardcore. Okay. So. Ist cool und funktioniert. Aber auf der anderen Seite, in dem Buch steht irgendwie, glaube ich, was von symbolischer Friedhof von Musikern. Es gibt auch genug andere Leute. Das ist 1% höchstwahrscheinlich von den Leuten, die es auch probiert haben, die nicht erfolgreich wurden. Also es gibt ganz, ganz viele Sachen, die nicht funktioniert haben. Genauso erzähle ich ja von Douglas immer nur von dem, was am Ende da ist. Ich kann mich jetzt nicht zwangsweise an jeden Schmerz daran erinnern. Ja, also da gab es genug Schmerzen und genug Projekte, die nicht funktioniert haben. Aber man erzählt halt von dem Positiven. Mhm. Und genau in dem Buch steht halt auch dieses Thema drin, dass man manchmal das Gefühl hat, ah, jetzt habe ich schon 100.000 Euro da reingesteckt. Oder du gehst joggen und hast das Gefühl, du kannst nicht joggen. Und also im Sinne von heute nicht joggen und dein Bein schmerzt. Und dann sagst du, ach, jetzt bin ich schon 5 Kilometer gelaufen, jetzt laufe ich die 10 noch fertig. Aber dann läufst du 10 fertig und hast festgestellt, war nicht gut, die jetzt fertig zu laufen, weil du hast echt ein Problem im Bein gehabt. Also ist ein spannender Punkt, einfach nochmal anzuregen zu, wie denkt man und an was muss man eigentlich alles denken. Mhm.
Interessant, der Übergang oder den Vergleich mit dem Joggen zu machen. Du könntest ja auch den anderen Weg gehen und könntest sagen, ich laufe mit Schmerz weiter, der Schmerz geht dann schon weg. Funktioniert auch relativ häufig.
Definitiv. Und ich glaube, auch das wird eine richtige Entscheidung sein. Ich glaube, es gibt für beide für und wider. Aber ich glaube, man muss, und darum geht es ja auch um Daten und um Prozesse und Digitalisierung, einfach nur belegen können, warum hast du auf Basis der Informationen, die dir, oder du hast alle Informationen gesammelt, unter der Zeit, die du dir selber gibst und unter den Informationsfluss, den du hast und entscheidest auf diesen Daten sozusagen A oder B. Und wenn du dann falsch warst mit A oder mit B, dann hast du immer noch die Möglichkeit sozusagen zurückzusehen und zu sehen, okay, hat nicht funktioniert, weil mir zum Beispiel die Informationen gefehlt haben oder ich diese absichtlich nicht mit einbezogen habe. Und dann nehme ich sie halt nächstes Mal mit rein und kann dann in die richtige Richtung gehen. Mhm. Ja, Oliver, war eine oder ist eine spannende Folge. Wir haben ein bisschen auf die Zeit geachtet, sind wir ja, echt schon weit fortgeschritten. Ist dir denn noch ein Punkt wichtig, den wir hier noch gar nicht beleuchtet haben? Jetzt haben wir, glaube ich, sehr philosophisch gesprochen, aber ich glaube, es war gut, das Thema mal so ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel und auch provokativ aus zwei unterschiedlichen Sichtweisen zu begutachten.
Nee, soweit ist, also das Thema allgemein, finde ich, ist mir einfach wichtig. Also ich glaube, das habt ihr auch schon gemerkt. Und die Stellen, die wo ich bis jetzt in der Vergangenheit auch durchlaufen habe, die sich mit dem Thema Data beschäftigt haben, haben mir auch aus verschiedenen Blickwinkeln gezeigt, dass es im Endeffekt meiner Meinung nach die Zukunft sein wird, wie Unternehmen dann auch wertschöpfend intern unterwegs sein werden, um den Benefit zu erkennen, aber auch um Planungen zukunftsträchtig schon umsetzen zu können. Und ich glaube, in dem Bereich CO2-Footprint auch nachhaltig, dass man dort auch mit dem Thema Daten richtig smart unterwegs sein kann und dementsprechend auch seinen Fußabdruck hinterlassen kann und auch muss zukünftig. Ja. Ich habe erst mal heute einen spannenden Artikel gelesen in der Mittagspause über das Schürfen von Bitcoins und die Energieverbratung, die da teilweise stattfindet. Dass es energietechnisch jetzt nicht der Burner ist, das ist schon klar, aber wenn man das jetzt zum Beispiel ummünzt auf die Tätigkeiten, die wo in einem Data Cleansing, im klassischen Data Cleansing stattfinden, könnte man sich schon provokativ in einem Unternehmen auch die Frage stellen, brauche ich gewisse Daten noch nach einer gewissen Zeit? Oder kann ich sie nicht erlösen, freigeben? Vielleicht habe ich keinen Mehrwert mehr dazu und schaffe neue oder schaffe Ressourcen frei für aktuelle Daten, für aktuelle Prozessleistungen etc. Ja. Und ich glaube, in dem Zug auch, was ich vielleicht auch noch aus der Diskussion zwischen uns auch relativ, ich will nicht sagen kurz gekommen ist, aber was mir wichtig gewesen wäre das Thema Governance. Also wie wichtig ist eine Governance bei so einer Journey? Ja? Und ich glaube, das spielt auch mit da rein in das Beispiel, was du vorhin erwähnt hattest, diese Transparenz schaffen. Ja? Und ich glaube, die Governance ist so der erste Schritt, Awareness in den einzelnen Fachbereichen zu schaffen, Verantwortlichkeiten auch zu etablieren, um da dann zu sagen, ich habe hier einen soliden Grundstück an Multiplikatoren. Das klingt jetzt komisch, wenn ich es so sage, weil ich hier über Personen rede, aber einen soliden Grundstück an Multiplikatoren. Ja,
ich glaube,
alle
wissen, was du meinst.
Ja, hoffentlich, sonst kriege ich nachher unschöne Anrufe. Oder. Nein, an Multiplikatoren ins Unternehmen rein, die wo natürlich dann auch wieder Befürworter sind für so etwas. Und ich glaube, das ist etwas, was sehr, sehr wichtig ist und auch eine tragende Rolle spielt bei dem Thema.
Ja. Bevor wir mit der Folge sozusagen enden, lieber Oliver, einmal den Hinweis an alle, dass sie die Chance haben, diesen Podcast zu abonnieren auf Apple Podcasts und auch auf Spotify, aber auch gerne bewerten oder Feedback bei dir oder bei mir per LinkedIn dalassen. Ich finde immer, es ist viel zu wenig Feedback. Ich freue mich auf konstruktives Feedback, wie wir die Folgen besser machen können, warum man sie hört oder warum man sie eben weniger hört. Das hilft mir vor allem und auch dem Team, hier alles besser zu machen. Lieber Oliver, die zwei Fragen, die jeder Gast von mir gestellt bekommt. Welchen Filmtitel würdest du deinem Data Game geben und was machst du denn noch privat mit Daten?
Vielleicht das Thema privat mit Daten, weil du vorhin auch das Beispiel schon erwähnt hattest, HRV Baseline. Also ich betreibe relativ viel Sport, analysiere eigentlich auch alles, was ich tue. Das heißt Geschwindigkeit, wie verändert sich alles, wie ist mein Kalorienumsatz, was nehme ich zu mir? Manchmal schon zu viel, wo ich mal sage, man sollte sich eigentlich nicht verrückt machen, sondern mehr auf seinen Körper hören. Aber gerade beim Thema Sport ist es mir dann doch wichtig zu schauen, wie verändert sich zum Beispiel beim Laufen die Grundherzfrequenz bei gleichbleibender Geschwindigkeit beispielsweise oder werde ich schneller und effektiver, muss ich irgendetwas optimieren. Das ist so ein Thema, wo ich was mit Daten mache und Automatisierungen im Haushalt. Also ich finde es super spannend, ich finde es super toll, wie sich das momentan alles entwickelt. Manchmal schon zu schnell, weil die einzelnen Systeme gar nicht richtig miteinander kommunizieren können. Aber Smart Home ist richtig toll. Cool. Das finde ich richtig genial und erleichtert vor allem auch. Und man kann relativ viel damit schaffen. Ja.
Glaube ich.
Filmtitel, weil du es am Anfang auch erwähnt hast, wir hatten ja schon mal ein Gespräch.
Ja.
Ich nehme dir nicht den gleichen Filmtitel, weil ich mir damals gedacht habe, Mann, oh Mann. Nee, ich würde mein persönliches Data-Thema, würde ich Jäger des verlorenen Schatzes nennen. Aus der Indiana Jones-Reihe. Ja. Und zwar auch mit dem Step in Richtung, was ich erwähnt hatte, mit Data Products und Insights generieren. Also man ist auf einer Journey, man sucht nach etwas, was meiner Meinung nach immer dieser große Mehrwert ist, den man betiteln kann, der wo monetär dargestellt werden kann, ja. Und auf dieser Journey entdeckt man aber eigentlich viele kleine andere Schätze und Hinweise, die manchmal viel mehr wert sind als das, was am Ende rauskommt, ja. Mhm. Eigentlich ist es ja oft immer ganz, ganz offen eigentlich auch diese Journey. Deswegen auch, es kann am Schluss eine plumpe Tonfigur sein, die man findet, oder aber auch der Kristallschädel, der äußerst wertvoll ist. Je nachdem.
Vielen, vielen Dank für die Folge.
Vielen Dank für die Einladung. Hat mich gefreut.